auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV Podcast Folge 560, aufgenommen nach dem Rückrundenstart. Unser Hamburger Sportverein empfing am Donnerstagabend im Volksparkstadion vor knapp 40.000 Zuschauern die Klubberer aus Nürnberg und gewann dieses Spiel mit 4:1. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin, lieber Hobbs.
Ja, moin Sascha. Du, bevor wir hier beginnen und über den HSV sprechen, eine Sache ist uns beiden ja ganz, ganz wichtig und das müssen wir gleich als erstes mal klären. Wir sagen von dieser Stelle aus mal einen herzlichen Glückwunsch an die 100. Folge von HSV.
Meine Frau! Ja, das stimmt. Die gute Truppe, die da immer wieder zusammenkommt, auch wenn der eine oder andere manchmal fehlt, aber das macht überhaupt nichts. Die anderen wiegeln das schön auf. Also ja, so eine gute Laune-Kombo, die aber auch ja den Stachel ins Fleisch legt, sozusagen,
wenn es sein muss. Ne? Genau, die geile Typen, geiler Podcast, ja. Ganz viel Fachwissen und hauen auch mal immer mal wieder einen raus. Ich höre es sehr gern und die 100. Folge war ein Genuss. Also klasse.
Und, ja, und hier, wir dürfen nicht vergessen, in dem Zusammenhang, da Kais wilde Thesen höre ich immer besonders gerne. Also, wenn er immer einen raushaut am Ende.
Sehr schön. Sehr gut. Ja, also Glückwunsch von dieser Seite aus dem kleinen Podcast-Studio aus Hamburg-Ohlenhorst. Und wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen.
Genau.
Nur als Stübel gesagt hat, sind vor über 2 Jahren gestartet als erster HSV-Podcast, da habe ich ganz kurz die Nase gerümpft. Da habe ich ganz kurz verwundert auf mein iPhone geguckt.
Ja.
Das, kreative Freiheit soll jedem gegönnt sein.
Ja, genau. Ne? Da hat er sicherlich, war ein bisschen in der Zeitleiste gefangen oder ich weiß es nicht, ist ja auch egal.
Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, vielleicht wird sich das irgendwann aufklären. Wir gucken auf unseren Hamburger Sportverein, der mal ein brutal grausames Spiel gespielt hat. Aber nicht am Donnerstag, sondern die Woche davor in Lübeck.
Das stimmt.
Sag mal, ich kam nach Hause, hab die erste Halbzeit nicht gesehen, hab pünktlich zur zweiten Halbzeit, kam ich nach Hause, hab dann YouTube eingeschaltet. Mhm. Das war so mit das, also so schlecht ist kein Star Wars Film. Das war so mit das Schlechteste, was ich überhaupt gesehen habe. Was war das? Was war das?
Ja, das war, also Gott sei Dank mache ich sowas wie du nicht und ich gucke keine Testspiele. Denn so verrückt bin ich dann doch nicht. Das spare ich mir auf. Oft auf Zeitgründen gebe ich zu, aber manchmal auch, weil ich einfach keine Lust habe darauf. Sie heißen ja nicht umsonst Testspiele, weil eben viel getestet wird. Ne? Und insofern darf man dem ganzen Rotz nicht zu viel Wert beimessen. Das hast du ja auch gesehen. Nürnberg hat Bayern geschlagen. 5-2, glaube ich auch. So hoch, wie wir gegen Lübeck verloren haben. Und was ist am Ende dabei rausgekommen? Also, es hat immer nur, also zum Ärgern reicht es aber trotzdem, ne? Also 2-5 darfst du dich natürlich nicht abschlachten lassen gegen einen, was sind sie denn? Viertligist? Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen. Ich war verwundert.
Ja, klar, ne? Ja, aber im Nachhinein kann man natürlich sagen, gute Taktik, ne? Also schön den Gegner aufs Kreuz gelegt damit. Ne?
Genau, da haben wir mal Nürnberg schön eingelullt, die ja nicht nur 5-2 gegen Bayern gewonnen haben, sondern auch 5-0 gegen Sofia, wie gestern bei Sky ständig wiederholt worden ist. Also die haben in den letzten beiden Testspielen 10-1 Tore gehabt und man fragt sich wirklich, wie das angehen kann.
Ja. Was soll's, ne? Aber ist ja deren Problem, ne? Also, wobei, jetzt sind wir fast schon in der Spielanalyse, also phasenweise hat Nürnberg das ja ganz gut gezeigt, warum sie oder auch, dass sie auch torgefällig sein können. Aber ich weiß jetzt nicht, also wir haben ja erstmal noch über andere Dinge zu sprechen, bevor wir über das Spiel gegen Nürnberg sprechen, würde ich sagen, ne?
Na gut, okay, aber da grätsche ich nachher nochmal rein, weil das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Gut, dann gucken wir erstmal auf unsere Abgänge und Neuzugänge hier in unserem Wintertransferfenster, denn das ist ja jetzt geschlossen. Heute ist der 1. Februar, während wir das hier aufnehmen. Das heißt, keine Transfers mehr möglich. Ja. Und wir beginnen mit der langen Liste der Abgänge.
Huch, ja, genau. Ups. So, sind wir schon
Papadopoulos?
Fertig?
Ist der Papadopoulos? Bobby Wood,
ja,
sind
super.
Alle noch da.
Ja, eben. Also es ist nicht so wahnsinnig viel passiert, leider, was die Abgänge angeht, zumindest nicht, was die möglicherweise finanziell wichtigen Abgänge angeht. Also Wood und Papadopoulos haben noch nichts, keine Abnehmer
gefunden. Die haben Millionenverträge bei uns, kann das sagen? Und die nimmt noch nicht mal jemand geschenkt.
Ja.
Ich meine, hallo?
Ja, also, das größte Problem sind eben diese Millionenverträge, beziehungsweise, dass die Spieler von ihren Gehaltsvorstellungen dann aber auch möglicherweise berechtigterweise nicht abrücken mögen. Ne? Also wenn du jetzt erstmal, ich weiß es nicht, 2-3 Millionen verdient hast und dann kommt so ein FC Cincinnati und sagt, Herr Wood, wir wollen Sie, dann sagt er, ja, aber warum soll ich denn weniger kassieren? Ne?
So, aber da sind wir schon beim guten Punkt, den ich jetzt hier moralisch nicht wieder austreten werde. Das habe ich ja in den letzten Jahren schon des Öfteren gemacht, aber mein Verständnis ist dann nur sehr stark begrenzt.
Ja,
auf der anderen Seite, na klar, als Fußballprofi, das lernen wir, die meisten Fußballprofis verdienen nur dann gutes Geld, wenn sie Fußballprofis sind. Nach der Karriere sind die allermeisten dann ja, werden ja nicht Trainer oder Sportchefs oder so. Genau. Ne? So, okay, also dass du dann sagst, hey, ich habe hier einen Vertrag, der läuft über 4 Jahre und ich verdiene pro Jahr 2 Millionen, dass du dann nach 2 oder 3 Jahren davon nicht weg willst, weil du sagst, naja, das ist vielleicht das letzte oder vorletzte Jahr, wo ich so viel Geld verdiene. Mhm. Ich will das nicht 100% kritisieren. Das ist natürlich auch nachzuvollziehen. Aber auf der anderen Seite, gerade, also Papadopoulos, der ist doch, der sieht aus wie 40, aber ich glaube, der ist erst 28 oder
ja,
so. Ne? Der könnte ja noch theoretisch ein paar Jahre spielen, wobei der so einen körperlichen Abbau hat, dass sein Körper das vielleicht gar nicht mitmacht. Aber dann nehmen wir einen Bobby Wood, ja, wo du sagst, ey, aber hast du nicht auch noch Bock, du bist doch noch gar nicht so alt, hast du nicht noch Bock, 5, 6 Jahre irgendwie zu kicken und du hast jetzt schon, was weiß ich, 6, 7, 8, oder 10 Millionen auf dem Konto, ne, dann geh doch mal runter von deinen Gehaltsvorstellungen. Wer hat denn das damals gemacht? Deutscher Nationalspieler, der bei Stuttgart war, da nach Hannover gegangen ist und auf über die Hälfte seines Gehalts verzichtet hat.
Uiuiui,
das ist super. Warte mal, das ist der Sportchef jetzt bei Frankfurt und der heißt.
Ach, der Hübner.
Nein.
Wer ist der Sportchef? Hübner, Frankfurt, nein. Keine Ahnung. Ja.
Nein. Wer ist denn das? Oh komm, die meisten Hörer wissen das jetzt. Fredi Bobic. Fredi Bobic. So, und das kommt so selten vor. Ja. Aber guck dir doch die Karriere von Fredi Bobic an. Ja, der ist runtergegangen, glaube ich, in die zweite Liga oder so. Und der hat auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet und. Mhm. Ja, aber hat dann die zweite Luft bekommen. Und jetzt guckt er an, wo er jetzt ist. Er ist voll im Fußballgeschäft, ist super vernetzt. Und wenn er da in dem Verein geblieben wäre, wo er gewesen wäre, dann hätte er vielleicht nur sein Gehalt verdient und heute wüsste keiner, wer das ist. Also insofern kann ich, das hat ja mit dem HSV wenig zu tun, aber ich kann diese Argumentation, die immer bei Sky gesagt wird, naja, der ist denen wohl zu teuer. Ich finde, das ist immer nur die eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, aber auch nur die eine. Die andere ist, ja, aber er ist anscheinend zu eigensinnig und zu stur, um mal auch in der Karriere vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen. Ich meine, das kennen wir doch alle aus unserem Berufsleben. Es geht doch nicht immer nur nach oben. Es geht dann auch mal vielleicht ein Stück weit wieder nach unten und dann hast du die Chance, wieder nach oben zu kommen. Also, ich kritisiere das dann bei den Fußballprofis, die Millionengehälter verdienen. Da kritisiere ich das schon, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, dass nur das Geld zählt. Es ist wichtig, aber es kann nicht alles sein.
Darf es natürlich nicht. Jede Medaille hat nur immer zwei Seiten, ne? Hier bei Eurens Phrasenschwein. Aber es ist halt auch so, ne? Es muss immer beide Seiten.
Was? Habe ich noch nie gehört. Das ist ganz neu für mich. Das ist ein toller.
Und du musst eben immer beide Seiten beleuchten und auf der einen Seite klar, das Leben eines Profifußballers ist begrenzt, ne? Also kalendarisch 10, 12, 15 Jahre maximal. Was machst du danach? Willst du deine Schäfchen im Trockenen haben? Aber wie du sagst, ne? Ein Rückschritt, der momentan als solcher erscheint, kann sich eben auch schnell wieder ins Gegenteil verkehren, wenn du dann eben wieder bei einem Verein bist, der auf dich setzt, wo du spielen kannst und dich möglicherweise dann auch wieder für Besseres empfehlen kannst. Also, gut, ändert nichts an der Tatsache, wir haben immer noch Wood im Kader und Papadopoulos auch, die wären wir beide losgeworden. Und insofern auch hier unser Engländer Xavier Amici, da sollte es ja eigentlich noch zu einer Ausleihe gekommen sein. Das hat sich dann auch im letzten Moment zerschlagen. Da war wohl ein Verein aus der zweiten englischen Liga im Gespräch, hat nicht geklappt. Und,
das ist irgendwie traurig, oder?
Ja,
also finde ich so, dass da so gar nichts kommt.
Das stimmt. Ja, er kam ja aus der Reserve von Arsenal. Die spielt ja, weiß ich nicht, aber mindestens ja dritte Liga. ja, vielleicht ist er einfach noch nicht so weit. Hacking sagte ja neulich über ihn, also körperlich oder kopfmäßig nähert er sich so langsam da an, an diese harte Spielweise, die es vielleicht braucht. Na, er ist ja mehr so ein Ballkünstler, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, braucht aber wohl noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, er kriegt sie jetzt irgendwie, wenn sie jetzt einen Wechsel zerschlagen hat. Ja, möglicherweise ja in unserer zweiten oder so, dass er da sich ein bisschen Selbstvertrauen holt oder so. Ne?
Letztendlich haben wir ihn, glaube ich, für mehrere Jahre verpflichtet.
Ja.
Naja, und dann kann man ja vielleicht nachher sagen, ich will jetzt nicht ganz in die alte Kiste greifen, aber war es nicht auch so, dass nach dem ersten Jahr hat man noch Kevin Keegan als einen halben Flop angesehen und dann kam der irgendwie. Mhm. Also, mein Gott, dann ist der Amici okay in dieser Saison einfach nicht zu gebrauchen. Der muss weiter an sich arbeiten, der muss auch die Abläufe besser kennen, lernen und vielleicht greift er in der nächsten oder übernächsten Saison dann an. Warum nicht?
Das Wichtigste ist halt, dass er klar im Kopf ist und jetzt nicht ja eben diesen in den Sand steckt und sagt, ja, hat alles keinen Sinn mehr, sondern da weiter an sich arbeitet und dann.
Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in der heutigen Zeit mit diesen ganzen Spielerberatern, ne, mit dem ganzen Medienhype. Ja. Ja, du bist das Megatalent von Arsenal und eigentlich ja schon Nationalspieler. Mhm. Und dann werden dir solche Dinge in den Kopf gesetzt. Und die sind jung, die sind ganz jung. 17, 18, 19, 20. Ist doch klar, dass du dann manchmal vielleicht auch ein bisschen austickst. Und wenn du dann nicht ein Elternhaus hast oder irgendeine Familie, die dich auch erdet und du das auch zulässt, dann ist das schwierig. Ne?
Ja,
das gut, aber worüber reden wir? So, David ist weg, oder wie heißt der David?
Genau, Jonas David ist weg. David. Das ist dann jetzt, stand jetzt unser einziger Abgang bisher. Ne? Ja. Und Magath hat's gemacht. Ne? Magath ist ja der neue große Mann, gleich bei zwei Vereinen. Wie er zu lesen war in der Winterpause, nämlich beim FC Admira, glaube ich, in Österreich. Und wie heißt er denn jetzt? Würzburger Kickers. So.
Echt?
Ja. Und die haben da irgendwie den gleichen Sponsor und ein Unternehmen ähnlich. Also Red Bull in ganz, ganz klein, will ich mal meinen. Ne? Nämlich ein Unternehmen, was Anteile an beiden Vereinen hält und die bezahlen jetzt Magath dafür, dass er Spieler einkauft. Und siehe da, Jonas David wird jetzt für ein halbes Jahr oder für den Rest dieser Saison, muss man ja sagen, bei den Würzburger Kickers aufschlagen.
Aber ohne Kaufoption, ne?
Ohne Kaufoption. Das habe ich zumindest jetzt nicht.
Ja, genau.
Genau. Ich auch, ne? So gelesen. Und er wurde auch verabschiedet. Wir freuen uns, sich in einem halben Jahr wieder begrüßen zu dürfen seitens des HSV. Also nee. Der soll jetzt da wirklich nur zum Einsatz kommen. Und da bedeutet dritte Liga vor den großen Bayern. Natürlich nur vor der zweiten Mannschaft. Würzburg ist Tabellen-14. Und sie werden offenbar einen Spielertypen wie Jonas David gebrauchen können. Und ich freue mich, wenn er zu Einsätzen kommt.
Ja. Klar, wäre natürlich eine Win-Win-Win-Situation. Gut für Würzburg, wenn er viel spielt und hoffentlich gut spielt. Mhm. Gut für ihn, dann kriegt er Spielpraxis. Gut für uns, weil dann können wir ihn im nächsten Jahr besser einsetzen. Das sagt sich ja der FC Bayern auch bei Adrian Fein. Aber gut, dazu kommen wir später. wen haben wir denn dazu bekommen?
Ja,
jetzt. Wir können jetzt mal ganz schnell Onana, glaube ich, abhaken. Das war die Überraschung in den letzten Stunden.
Genau.
Nachwuchsspieler von der TSG kommt zum Sommer ablösefrei.
Genau, ne? Es wird auch erst dann spannend. Sicherlich ist das ein Vorgriff auf den Abgang von Adrian Fein, ist ja klar, gleiche Position und wieder ein junger Mann. Wir hatten das ja vor einem Jahr schon mal mit Fein, als Mangala ging. Insofern ist das wieder genauso eine Lösung, mit dem kleinen Unterschied, dass Onana jetzt einen langjährigen Vertrag erhält und eben kein Leihspieler ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich kenne ihn überhaupt nicht.
Nee, gar nicht.
Ich habe mit ein, zwei Leuten aus, also Fans des VfB Stuttgart gesprochen, die ihn, ja, weil er ja von Hoffenheim kommt, da so ein bisschen aus der Region auch kennen und schon mal haben spielen sehen. Also, naja, Talent bringt er mit, aber was sage ich da? Ich meine, sonst wird sich ein Zweitligist auch nicht für ihn interessieren. Ich bin gespannt, aber wir können zu Onana, glaube ich, jetzt.
Das war halt überraschend.
Ja,
ich hätte nicht gedacht, dass am letzten Deadline Day, was für ein furchtbarer Name, dass sich noch beim HSV was tut. Und ich finde, das ist auch so ein typischer Bolt-Mutzel-Deal irgendwie. So eine gute Mischung aus schon ein, zwei erfahrenen Spielern, aber mehrheitlich jungen Talenten. Da natürlich gehst du immer ins Risiko. Wir haben gerade über Amechi gesprochen, der ist dann vielleicht nicht so weit, wie man sich das erhofft hat im Sommer. Klar, also das ist ja keine Garantie, aber ich finde trotzdem, dass man diesen Weg geht, viel auf junge, nicht nur auf junge, aber sehr viel auf junge Spieler zu setzen, finde ich großartig. Also ich finde, das ist ein guter, also es macht zumindest zumindest Sinn. So,
ich freue mich total darüber und auch darüber, dass es so geräuschlos passiert ist. Also ja. Hast du wirklich nichts gehört, ne? Gar nichts. Nein. Und möglicherweise war der HSV auch nicht der einzige Interessent, aber er hat ihn dann bekommen bei so einem talentierten Spieler. Und insofern freue ich mich da wirklich sehr drüber, dass das so, ja, für uns normale Fans, die wir sind, da wirklich wie Kai aus der Kiste kommt und zack ist er da, Neuzugang. Ne? Das ist schon sehr fein, muss man sagen.
Ne? So, welche sind dann unsere neuen Spieler?
Ja, die neuen Spieler, wir haben für jeden Abschnitt, abgesehen vom Torwart, da haben wir keinen Bedarf, haben wir uns einen Spieler geholt. Also neuer rechter Verteidiger ist Jordan Bayer, den Dieter Hecking ja noch aus seinen Gladbacher Zeiten kennt. Ich glaube, Bayer hat auch unter Hecking sein Bundesliga-Debüt gegeben. Der hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Bundesligaspiele gemacht in den zwei Saisons, aber der ist eben auch erst 19. Und ja, finde ich bis jetzt schon mal einen ganz guten Transfer. Also allein auch wieder von der Sache, dieser junge Spieler, der hier ein bisschen reifen kann, ne, und uns für ein halbes Jahr helfen wird. Ich glaube nicht, dass er eine großartige HSV-Karriere machen wird, Jordan Bayer, aber er soll uns ja im Grunde auch jetzt den Rest dieser Saison helfen und dann sind hoffentlich auch wieder, spätestens dann sind auch schon wieder Jamara und Wagnumann dann fit. Insofern freue ich mich da wirklich über diesen Transfer. Ist auch wieder, kann wieder so ein Win-Win-Win für alle sein.
Ne? Genau, nur andersrum halt.
Ja, genau.
Genau. Ne?
So, ja, eine Position weiter vorne haben wir Luis Schaub, den wir aus Köln kennen. Ne? Und Markus Gisdol kann mit Luis Schaub nichts anfangen und war deshalb bereit, ihn abzugeben, was uns freut. Ist das jetzt eine alte HSV-Liebe oder wie ordnen wir das ein? Also Gisdols alte Liebe zum HSV, dass er sagt, ich will den nicht, nehmt ihr ihn?
Ja, ich finde es ist schon verrückt. Also der Luis Schaub, den habe ich jetzt zugegeben in der ersten Liga nicht mehr verfolgt, aber das war ja einer der Schlüsselspieler in der letzten Saison beim ersten FC Köln, der ist mir sehr positiv aufgefallen und da sage ich es, wie es Jonas Bold auch gesagt hat, er hätte nicht gedacht, dass so ein Spieler im Winter zur Verfügung steht. Ja. Und nicht nur, dass sie ihn abgeben, das ist ja vielleicht noch zu akzeptieren, wenn der Trainer sagt, ich setze nicht mehr auf den. Aber wenn es denn stimmt, dass wir danach eine Kaufoption von unter 3 Millionen haben, irgendwie 2,5, 2,6 wird er irgendwie kolportiert, dann ist das ja bei so einem Spieler, der andeutet, eine richtig hohe Qualität zu haben, dann ist das ja in der heutigen Zeit echt schon ein Schnäppchen. Ne?
Es ist wirklich fantastisch.
Ist ja verrückt.
Das muss ich auch sagen. Ja, also da,
wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Finde den Fehler.
Ich wollte es gerade sagen. Ne?
Ich weiß es nicht.
Ja, ob der irgendwie noch irgendwas auf dem Kerbholz hat, wollte ich sagen. Nee, ich weiß es wirklich auch nicht.
Irgendeine Leiche im Keller, so heißt das, glaube ich.
Ja, sowas wollte ich sagen. Genau, du bist der Mann hier für die Bon Mots hier bei uns. Ne? Ich weiß es nicht. Ich freue mich aber, dass es so ist. Ich frage mich gerade, wer da bei Köln eigentlich die Verhandlungen führt. Ist mir aber letztlich auch egal.
Horst Held doch, oder nicht?
Horst Held, du sagst es, ja. Ich bin da nicht so drin, du. Also der Letzte, den ich jetzt bewusst kannte, war Armin Fee. Dem hätte ich auch einiges zugetraut, aber der ist ja weg.
Bei Armin Fee hätten wir den noch höchstwahrscheinlich noch geschenkt bekommen.
Ja.
Hauptsache, der ist weg.
Möglicherweise, okay. Ja, also, schlecht behandelt jetzt vom HSV. Nee, also, wenn er sich dann wirklich so entwickelt, wie er jetzt ja schon gezeigt hat und der HSV das Geld haben sollte, freue ich mich da schon über einen sehr starken, dann fixen Transfer im Sommer. Also, man hat ja schon gesehen, dass der so ein linkes Goldfüßchen hat und auch im Hinblick darauf, dass Aaron Hunt ja immer verletzungsanfälliger ist und nicht mehr der Jüngste ist, ist das ein sehr guter Transfer aus meiner Sicht.
Ja, absolut, absolut. Und dann vorne im Sturm haben wir dann ja auch noch einen neuen Spieler.
Genau.
Ne? Den ich jetzt, höchstwahrscheinlich bis zum Schluss niemals buchstabieren kann. Aber aussprechen kann ich ihn zu 100%. Der heißt nämlich Payampolo. Oder heißt der Poyampolo?
Also ich glaube, er heißt Poyampolo.
Poyampolo.
Genau. Also, ich glaube, auf der ersten, Silbe auch betont, der HSV hat ja immer so schöne Videoclips, ne, wenn sie neue Spieler mal wieder präsentieren wollen. Und dann finde ich es immer sehr schön, wenn die Spieler ihren eigenen Namen sagen oder er zumindest dort auch erwähnt wird und nicht nur schriftlich gezeigt wird. Also Poyampolo auf der ersten Silbe. Der ist natürlich jedem HSV-Fan im Begriff, weil er da, ich glaube, das ist jetzt inzwischen schon 4 Jahre her. Mal 3 Tore innerhalb von 15 Minuten gegen uns geschossen hat. Ne?
Weil ich erinnere mich noch wie heute. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich mache noch so einen anderen kleinen Nischen-Podcast, der heißt Reingemacht. Und da dürfen die Zuhörer ja immer die rosarote Karte und den Man of the Match wählen.
Ja.
Und nach diesem Spieltag damals musste ich ständig vorlesen, Man of the Match, Poyampolo, der ist mit überwältigender Mehrheit ist der Man of the Match geworden in der Folge. Ja, und ich musste ständig diesen Namen vorlesen und jedes Mal tat es mir weh, weil der halt seinen Hattrick gegen uns geschossen hat. Und in kürzester Zeit, du hast es gerade gesagt, 15 Minuten, 16 Minuten, ich weiß es nicht.
Ja, kam rein, 70. keine Ahnung. Ja.
Ist auch ganz egal, aber auf jeden Fall, ja, da habe ich damals gedacht, das wird höchstwahrscheinlich der Spieler der Bundesliga. Ja. Aber zugegeben, ich glaube, seitdem hat man nichts gehört und der hat auch jetzt seit 2 Jahren ungefähr auch nicht mehr gespielt.
Ja, hat natürlich eine lange Verletzungshistorie hinter sich und dann hat man natürlich immer so ein bisschen Zweifel. Ne? Ist der jetzt gesund? Kann der uns wirklich weiterhelfen? Und es ist ja bei ihm auch ja Laie ohne Kaufoption. Also von dem werden wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sehen. Ne? Also ich weiß nicht, was sich da im Sommer dann vielleicht noch ergeben könnte oder so, aber das müssen wir jetzt erstmal hinnehmen.
Also oder, wir beide haben gesagt, die ersten beiden Deals haben wir verstanden. Mhm. Diesen, muss ich sagen, verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich, weil ich möchte vorne, der Hinterseher deutet immer an, was für ein geiler Knipser er ist, auch wenn er noch nicht so viel geknipst hat. Harnik finde ich auch zu wenig Tore bis jetzt, aber das habe ich hier schon mal gesagt, wenn der den Ball annimmt oder wie der den Ball aufs Tor oftmals chippt, da denke ich, es ist einfach auch ein bisschen ein Stück weit Pech, dass der Ball nicht so oft reinging. Aber das sind ja unsere beiden etatmäßigen Stürmer. Und ich würde es gut finden, wenn der HSV und wenn Hacking auch auf Hinterseher und oder Harnik setzt. Und aber wenn sich jemand von dem verletzt, wie jetzt Harnik zum Beispiel, dann müsstest du noch einen guten Stürmer in der Hinterhand haben. Das war bisher Bakary Yatta, aber Bobby Wood vergesse ich jetzt mal komplett. Ja. Da haben wir noch Bakary Yatta, aber der ist an den Außen, glaube ich, auch deutlich besser aufgehoben. Ja. So, und jetzt hast du so einen Poyampolo, wo du sagst, okay, der will EM spielen, der will Gas geben, aber der wäre jetzt nicht meine erste Wahl.
Nee.
Ja, der wäre nicht meine erste Wahl. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob Poyampolo überhaupt diese Spielminuten bekommt, die er jetzt sich erhofft, um noch auf diesen EM-Zug aufzuspringen für sein Land.
Ja gut, letztlich liegt es an ihm und wenn er sich da wirklich anbietet, dann kommt Hacking auch nicht an ihm vorbei.
Aber da müsste er schon einschlagen wie in Haaland.
Ja,
in Dortmund. Also, ja. weil du weißt ja, wenn der richtig gut ist und uns hilft, dass wir aufsteigen, ist in Ordnung. Aber ansonsten wissen wir, der ist dann ja wieder weg. Also du musst eigentlich ja mehr deine Stürmer, deine etatmäßigen Stürmer mehr auch moralisch unterstützen, denke ich.
Ja, klar. Ne? Also möglicherweise reicht es einem Poyampolo auch, wenn er nicht jedes Spiel von Beginn an spielt. Ich meine, bei allem Respekt, wir reden da ja auch von der finnischen Nationalmannschaft und vielleicht reicht es ja auch, wenn er nur regelmäßig zu Einsätzen kommt und dann eben auch Hinterseher irgendwann entlastet. Ich finde Hinterseers Bilanz übrigens gar nicht so schlecht. Also er ist nicht unser bester Torschütze, das stimmt, aber 17 Partien, die er Stand jetzt erledigt hat und 7 Treffer, also klar, können es immer mehr sein, aber beim HSV ist es in dieser Saison ja so, dass wir wahnsinnig viele verschiedene Torschützen haben. Insofern, also wir haben 13 verschiedene Torschützen und da finde ich 7 Tore jetzt für einen Mittelstürmer gar nicht schlecht.
Ja, ja. Ja. Absolut. Das hatten wir viele Jahre deutlich schlechter, das stimmt schon.
Ja, genau. Ne? Also von daher ist es in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, der Transfer Poyampolo, ich bin gespannt. Also schaden wird es nicht und sicherlich ist das möglicherweise ein Vorgriff auf einen Transfer von Wood gewesen, der sich jetzt zerschlagen hat. Pech. Ja,
könnte sein.
Aber nur haben wir ihn da und wollen mal gucken. Er lief so ein bisschen tapsig übers Spielfeld. Aber mal sehen, was sich daraus entwickeln
wird. Gut, das war aber auch, ich weiß es nicht mehr, 82. Minute oder so. Ich finde, das ist jetzt, ne, also noch einmal, klar träumt jeder vom Haaland-Einstand, ne, kommt drauf und schießt mehrere Buden. Mhm. Aber das ist unrealistisch und naja, schauen wir einfach mal, was sich ergibt und ob er sich da so reinspielen könnte. Okay, das waren die Transfers.
Genau.
Und dann kommen wir endlich mal nach einer knappen halben Stunde jetzt mal zum Spiel. Ja. Na, ich hab's vom Fernseher gesehen, du warst im Stadion.
Nee, ich hab's auch vom Fernseher gesehen. Ich bin leider nicht im Stadion gewesen, auch nur vom Fernseher gesehen, aber das war auch in Ordnung. Also abgesehen davon, dass man muss es leider so sagen, Michael Born ertragen musste bei Sky.
Ich sag mal.
Wir sind einer Meinung, ne?
Ja. Oh, wir sind aber sowas von einer Meinung. Wobei ich seit dem Michael Born will ich hier nicht total in die Tonne treten. Ich höre ja ganz gern, wir haben vorhin den HSV Meine Frau Podcast gelobt. Ich höre auch ab und zu den 16er. Hörst du den Podcast, der 16er?
Na, überhaupt nicht. Kenne ich überhaupt nicht.
Der ist mit Michael Born und mit Ewald Lienen.
Ach so, doch, habe ich mal ausprobiert, ja.
Der heißt genau, ja. Und ich höre den ganz gern, weil ich den Ewald Lien sowieso gut finde.
Ja, ja.
Und wenn man jetzt so ein knappes Jahr den beiden immer zuhört, dann gewöhnt man sich auch so ein bisschen an diese träge Moderationstechnik von Michael Born.
Okay.
Und aber trotz alledem grenzwertig. Aber der hat gestern aber auch wieder so viel Müll erzählt und dass dann auch Jatta seinen Doppelpack gemacht hat. Und es war wirklich, also der Typ war wirklich anstrengend. Ich glaube, einmal habe ich irgendwie vorm Fernseher gesagt, ey, du kannst das noch so oft wiederholen, es wird nicht besser. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, zu welchem Punkt das war. Und von Michael Born mal abgesehen, der wirklich anstrengend war, von Michael Bommer abgesehen, wenn du nicht im Stadion bist, diese ständige Türklingel, die da...
Was war das?
Ja, das sind immer, wenn da Statistiken eingeblendet werden auf der Leinwand oder wenn noch 15 Spielminuten oder so, weißt du? Dann kommt ja irgendeine Statistik oder irgendeine Anzeige und dann wird die eingeleitet jetzt neuerdings mit dieser Türglocke, aber das ist nervig, ja. Oder?
Ja,
also als Fernsehzuschauer, das war echt nervig. Und einmal hat mein Hund sogar hochgeguckt, weil er gedacht hat, hat jemand geklingelt?
Sehr gut. Ja. Ich habe auch mehrfach gedacht, die Pizza ist endlich da. Nee, also das habe ich auch nicht verstanden. Ne? Also das war doch sonst nicht so. Ne? Aber gut, müssen aber wir dann wohl hinnehmen. Es nützt ja nichts. Ne? Aber das war schon außergewöhnlich. Ja, das störte schon fast irgendwie, weil man wirklich abgelenkt war durch ein Geräusch, das man so nicht kannte. Man kannte ja vorher das andere Geräusch, mit dem so die Ecken präsentiert wurden, etc. Aber
Klingel ist irgendwie ein bisschen...
komische Klingel war schon ein bisschen anders. Ne? Aber
ja, und das irgendwie fürs Fernsehen anscheinend doof eingestellt. Ne? Vielleicht kommt der erst im Stadion gar nicht so laut vor. Das werden wir im Laufe der Rückrunde, wenn wir auch mal im Stadion sind, natürlich dann auch nochmal sehen können. Aber für den Fernsehzuschauer war das wirklich völlig daneben. Übrigens auch ein bisschen daneben fand ich das Interview mit Bold vor dem Spiel.
Ja.
Ich finde, der war da auch so ein bisschen... wie soll ich sagen, dünnhäutig. Und das fällt mir generell bei unserer Truppe auf. Also auch ein Dieter Hecking war ja in der Wintervorbereitung kurz vorm Nürnberg-Spiel so ein bisschen dünnhäutig. Ich weiß gar nicht, was da los ist.
Also es gibt vielleicht zwei Gründe. Einmal natürlich die allgemeine Konstellation mit, was war es, ein Sieg aus den letzten 7 Spielen und dann auch dieses Testspiel vergeigt und so weiter, dass man sich da so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt.
Ja,
auf der anderen Seite könnte es aber auch wirklich, wirklich an dem aktuellen Gegner liegen, weil das ist und bleibt zumindest in dieser Saison eine besondere Partie aufgrund dieser ganzen Geschichte um Jatta. Die müssen wir ja jetzt nicht nochmal durchkauen, das kennen wir ja alle. Aber ich glaube, dass die beiden, also mindestens die beiden, auch so ein bisschen angespannter waren, dass es doch bitte mit der sportlichen Antwort nochmal klappt.
Also du glaubst auch nicht, es liegt an diesem, was die Presse kolportiert hat, an die und auch Sky natürlich ständig wieder wiederholt hat, an diesem angeblichen Streit zwischen Bolt und Hoffmann.
Ach nein.
Bezüglich dieses Stürmers aus, ich weiß nicht, irgendwie Osteuropa, den der Bolt haben wollte, aber der Hoffmann nicht und dann...
Ja, den Bosenik oder wie er heißt, genau. Nein, also ich glaube... Das ist so eine typische, man muss wohl Winterloch-Geschichte sagen. Klar, hätte man den Spieler sicherlich gern gehabt, aber solche Unstimmigkeiten, glaube ich, zwischen Sportchef und Vorstandsvorsitzenden wird es wohl immer geben, ne, dass man da verschiedener Meinung ist. Und wer hat den Stress auf der Arbeit nicht, sage ich mal, dass man da nicht immer jeden Tag Friede, Freude,
Eierkuchen hat, ist ja ganz normal. Danke. Übrigens hier nur mal kleiner Sidekick. Die Jungs vom HSV Meiner Frau Podcast haben das ja auch in der 100. Folge nochmal thematisiert und haben da völlig unterschiedliche Ansichten. Der eine sieht es so und der andere so. Ich muss auch sagen, ich verstehe diesen ganzen Medien. Ich finde es auch peinlich schon als Reporter, wenn du deswegen eine Frage stellst. Mhm. Da würde ich schon zu meinem Arbeitgeber sagen, ihr wollt doch nicht wirklich, dass ich jetzt diese Frage stelle. Weil du hast doch immer mal, gerade auch in der Führungsetage, mal eine unterschiedliche Meinung. Mhm. Und ich glaube, nur dadurch, nicht durch Harmonie, sondern durch teilweise Konfrontation, die aber nicht persönlich geführt wird, sondern nur inhaltsbezogen, nur dadurch wirst du besser. Und ob das jetzt der FC Bayern ist oder Dortmund oder jetzt, nenn mir irgendwelche Mannschaften, die sehr erfolgreich in den letzten 10 Jahren waren. Ja, nach außen hin sieht das alles immer harmonisch aus. Innen drin wird es höchstwahrscheinlich auch mal Meinungsverschiedenheiten geben. Und deswegen fand ich jetzt, der Sportchef sagt, den Spieler will ich, und der Vorstand sagt, nee, den wollen wir jetzt nicht. Mhm. Sowas wird immer mal kommen, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Ich glaube, wir haben da starke Persönlichkeiten, die das auch professionell sehen und nicht so auf dieser Emotionsebene. Und genau. Deswegen glaube ich, ist mal so eine Meinungsverschiedenheit gar nicht so schlimm. Letzter Gedanke nur dazu. Das wird ja auch vom HSV gar nicht hochgekocht, aber es wird ständig von der Presse immer wieder nachgebohrt und du musst immer wieder diese Fragen beantworten. Da weiß ich es natürlich nicht. Ist das bei Hannover und bei Sandhausen und bei Gladbach, ist das da genauso oder ist das dann wirklich dieses berühmte Hamburger Umfeld, wo wenn mal was rauskommt, dass der eine sagt A und der andere sagt B, dass das dann gleich als Streit oder als große Meinungsverschiedenheit immer interpretiert wird. Also völliger Bullshit. Ich finde es peinlich von den Journalisten, die höchstwahrscheinlich mit ihrem Chefredakteur, mit ihren Redakteurskollegen auch mal den einen oder anderen Meinungsunterschied haben während der Arbeit. Ich finde es einfach peinlich, dass du das so als Skandal nach außen posaunst.
Ja, genau. Ne? Aber so funktioniert die Medienlandschaft eben auch. Skandale verkaufen sich angeblich gut. Ne? Ich meine, wenn du jetzt, du hast es ja eben selber angesprochen, wenn der Juri Rohrberg von Sky da mit Jonas Boll spricht und danach mit Robert Palikuccia, da geht es möglicherweise in einem Nebensatz auch um Sportliches, aber letztlich wurde ja nur nochmal die Jatta-Geschichte aufgekocht. Und wie haben sie es denn gefunden? Das ist keine persönliche Entschuldigung. Ja, das habe ich nicht so gut gefunden. Und Palikuccia fragt dann, also genau die andere Richtung. Ja, warum haben sie sich denn nicht persönlich entschuldigt? Ja, ich habe gedacht, das reicht so. So, also was soll das? Ne? Das ist natürlich Boulevard und das darf man, das muss man dann eben auch genauso einordnen. Das darf man eben nicht zu ernst nehmen, das Ganze. Ne?
Aber da muss der Juri Rohrberg wirklich aufpassen. Von dem habe ich eigentlich eine gute Meinung. Insgesamt eine gute Meinung, aber den fand ich auch an dem Tag, und jeder von uns hat mal einen schlechten Tag, das war hoffentlich von ihm ein schlechter. Die Fragen auch nach dem Spiel, die waren wirklich unterirdisch flach.
Ja, also da habe ich schon mal geguckt.
Ja, ich habe sie geguckt, und da hat irgendeiner bei Twitter geschrieben, er kann es sich nicht mehr angucken, weil was sind das für dämliche Fragen? Da habe ich ihm geantwortet, hast recht, und habe den Fernseher ausgeschaltet. ja, weil das war wirklich, du hast es gerade gesagt, da ging es nicht um Inhalt, nicht um Sportliche. So wie bei uns beiden gerade. Wir wollten über das Nürnberg-Spiel sprechen und sprechen auch schon wieder seit 10 Minuten nicht über Spiel.
Das stimmt wohl.
Also lass uns endlich mal über Spiel sprechen.
Genau, reden wir über Spiel. Ne? Wollen wir
noch Fazit schlechter als Michael Born war der Schiedsrichter.
Ja, oh ja,
das müssen wir gleich am Anfang mal sagen. Das gibt's doch gar nicht. Kann er dem Schaub nach 90 Sekunden eine gelbe Karte geben, weil der nicht verstanden hat, dass der Ball noch nicht freigegeben worden ist für einen Freistoß.
Ja, ist das eine neue Regelung, die ich wieder nicht mitgekriegt habe oder so? Und ist der Schiedsrichter da möglicherweise gebunden an Anweisungen? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich finde diese Regelung mega scheiße. Also
das ist ganz schlecht.
Ja.
Und dann fuhr... Entschuldigung. Und dann ging es ja auch weiter, die gelbe Karte für Van Drongelen. Was ist das denn bitte?
Ja, also wirklich, da wird unser Spieler umgesenzt und natürlich geht der Kapitän dahin und geigt dem, frei war es, glaube ich, geigt ihm da die Meinung. Und wer Rick Van Drongelen kennt, der weiß, dass er da gern, jetzt habe ich beinahe gesagt, körperlicher wird, aber auch nicht so, dass er da zuschlägt. Ich meine, wir kennen ihn nun. Ne? Der kann sich schon zurückhalten, aber nun fährt der Arm da halt aus, ob man das jetzt gleich mit Gelb...
Moment mal, er hat ihn ein bisschen zur Seite genommen. Also es gibt ja auch Szenen, ich weiß jetzt nicht, ob von Rick Van Drongelen, von anderen, die dann irgendwie wirklich fast zuschlagen oder jemanden richtig doll umschubsen sonst irgendwas, dann sage ich sofort gelbe Karte. Aber der hat den angemacht und man sieht ja an diesen Lippen, dass er sagt, ey, von hinten, also von hinten, sagt er. Und packt den dann kurz an den Schultern, dafür gleich gelb zu geben. Und der andere, der gerade einen Foul gemacht hat, das war für mich echt grenzwertig auch zum Rot, weil es war wirklich von hinten und ohne Chance, den Ball zu bekommen, der kriegt dann auch gelb. Und da müssen wir mal sagen, obwohl Michael Born gestern auch einen ganz schlechten Tag hat, da hat er mal richtig gesagt, das hat er richtig gesagt, Entschuldigung, das hat er richtig gesagt, als er sagte, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Ja?
Genau,
Und das stimmt. Das ist schlecht.
Das ist eben genau das. Ne? Also da plädiere ich ja fast schon wieder für die Einführung der Zeitstrafe. Ne? Also da kannst du so einen Spieler, der da so fault, den kannst du mal für 5 Minuten runterstellen. Und dann kriegt der andere eben, also Rick van Drongen in dem Fall, kriegt eben gelb fürs Berühren des Gegners, herrje. Ne, aber dann ist das irgendwie vielleicht fairer. Also der andere kriegt natürlich gelb und 5 Minuten Strafe.
Oder so. Oh, naja, ist ja geil. Das sind ja ganz kreative Ideen hier.
Ja,
siehst du. Ja, sehr gut.
Ne? Ja, also hier, der Podcast für kreative Schiedsrichterlösungen. Ne? So, jetzt aber wirklich das Spiel. Also ich habe einen HSV gesehen, der den 1. FC Nürnberg in der ersten Halbzeit aber sowas von dominiert hat. Also wenn es da, ich sag jetzt mal, 5 oder 6-0 steht, beschwert sich, glaube ich, kein Nürnberger, oder?
Stimme ich dir nicht ganz zu. Ich muss vielleicht schnell davor sagen, wir beide haben vor dem Spiel kurz uns gewhatsappt.
Ja.
Und ich habe gesagt, das wird ein Unentschieden. Und du hast gesagt, nee, wir gewinnen mit 3 Toren Unterschied. Insofern weiß man jetzt schon, wer der Fußballexperte ist. Das bist du. Und deswegen, alles, was du sagst, ist natürlich richtig. Ich habe einen HSV gesehen, der die erste halbe Stunde so geil gespielt hat, wie ich es überhaupt nicht erwartet habe. Ich war total begeistert von meinem HSV. Ärgere mich dann aber auch tatsächlich, dass es dann nur 2-0 steht, weil das haben wir, ich habe leider in meinem Leben schon zu viele Fußballspiele gesehen, wo man dann gesagt hat, wenn du die Chancen da vorne nicht reinmachst, dann kriegst du nachher nochmal Probleme. Ja. Und deswegen war ich zwar total zufrieden mit den ersten 30 Minuten, aber habe schon ein bisschen gehadert, dass da nicht mindestens noch ein Tor mehr rausgefallen ist, weil das wäre total verdient gewesen.
Absolut.
Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit hat der HSV aber mal 2 Gänge rausgenommen. Und das habe ich nicht verstanden.
Ja, ich frage mich dann auch mal, kann das möglicherweise deshalb sein, weil sie meinetwegen in der ersten halben Stunde so viel Gas gegeben haben und ja auch einen entsprechenden Ertrag hatten mit 2-0, dass sie gesagt haben, so, wir müssen jetzt auch mal so ein bisschen durchpusten und sehen wir mal zu, dass wir kein Gegentor kriegen, dann sind die 2-Tore-Führung schon mal nett. Möglicherweise ist das so ein Gedankengang, den man da als Spieler da vielleicht hat, das weiß ich nicht. Ne? Ist natürlich
selbstverständlich.
Aus Fansicht schade, ja.
Selbstverständlich wird es genauso sein. Da ist jetzt mein ganz persönlicher Fehler, dass ich viel Liverpool gucke und die Saison ist im August letzten Jahres gestartet und Liverpool hat von August bis heute schon 39 Pflichtspiele gespielt. Da ist so gut wie keiner verletzt und die geben 90 Minuten Vollgas. Nun will ich natürlich nicht Liverpool mit dem HSV vergleichen, weil Liverpool ist für mich vielleicht momentan die beste Mannschaft der Welt und der HSV ist eine gute Zweitligamannschaft in Deutschland. Ich weiß das schon zu unterscheiden. Aber es kann doch nicht angehen, dass Sportler, und es war das erste Spiel, das war jetzt keine englische Woche, da erwarte ich schon von dir, dass du 90 Minuten zumindest Gas gibst. Mal Vollgas und mal nur Gas. Aber die sind da wirklich zurückgegangen. Nürnberg war erschreckend schlecht. Das war eine ganz, also als Nürnberg-Fan musst du wirklich Angst haben, durchgereicht zu werden. Das war wirklich eine Gurkentruppe. Und der HSV in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit lässt das irgendwie so geschehen. Ich habe das nicht verstanden. Also ich bin nicht ängstlich in die Halbzeit gegangen. Ich bin nicht ängstlich oder so, aber ich habe so gedacht, oh, bitte nicht. Na, wenn die jetzt einen Anschlusstreffer schießen in den ersten 10 Minuten, dann kann das Ding hier auch noch kippen. Ja, und dann geht das Spiel los. Weiterhin Nürnberg fand ich weiterhin schwach. HSV leider aber auch nur medium gestartet. Ja. Und dann kommt der erste Fehler von Leibold, glaube ich, seitdem man HSV-Trikot anhat. Muss man ja sagen, völliger Querpass. Satter Schuss und es steht 1-2. Warum, weiß keiner, aber dann habe ich schon Angst gehabt, dass das Ding kippt.
Ja, absolut, absolut. Und das war auch genau die Phase, was ich vorhin ja angesprochen habe, dass wir gesehen haben, dass Nürnberg durchaus auch in der Lage ist, Tore zu schießen, hatte ich ja vorhin gesagt. Das waren ja fast 20 Minuten. Also das Gegentor fiel, glaube ich, in der 51. Das war ein schöner, trockener Schuss von Tim Handwerker, wunderbarer Name.
Tim, geile Namen in
Nürnberg. Ist es so? Ich habe gar nicht so sehr darauf geachtet.
Handwerker, Nürnberger sind ja schon mal zwei großartige Kandidaten.
Das stimmt. Dann noch dieser Neuzugang, der unaussprechliche, ich weiß gerade wie der dann auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit ja schon ausgewechselt wurde. Der hat ja so einen unaussprechlichen Doppelnamen, das weiß man ja gar nicht. Ne? Nee, aber wie gesagt, in dieser Phase war es dann so, dass Nürnberg da zumindest, also wenn auch nicht wirklich Tor gefährliche Schüsse abgeliefert, aber doch immer ein Angriff nach dem nächsten und den Ball einfach frühzeitig abgenommen. Und da war der HSV echt konfus. Da hat Nürnberg da richtig nochmal so eine Luft gekriegt. Und wenn da der Ausgleich durch irgendeinen Glücksmisstreffer fällt oder so, dann brauchen wir uns nicht beschweren. Ja, dann steht es plötzlich 2-2, weil du vergessen hast, in der ersten Halbzeit dann noch ein drittes zu schießen, ne? wie du gesagt hast.
Ne? Genau.
Ja. Und genau. Dann haben wir aber, ja, Gott sei Dank das überstanden durch meines Erachtens, also klar, regelkonform, aber eine äußerst glückliche Szene, ne, die dann da letztlich zum Elfer führt. Ne? Oder wie siehst du das Ganze? Also klar, die Regeln sind klar, wer den Ball im 16er an den Arm kriegt und der Arm halt ausgestreckt ist, ja, der wird mit Elfer bestraft, so war es dann auch. Glücklicherweise ist uns das geschehen, denn ja, nehmen wir mal an, wir hätten diesen Elfer jetzt nicht bekommen und es wäre weiterhin 2-1 gewesen. Also ich wüsste nicht, wie sich das Spiel dann noch entwickelt hätte.
Also zum Elfer, wer diesen Podcast und wer den Reingemacht-Podcast hört, der weiß, dass ich da echt immer hader mit diesen Handelfmeter-Entscheidungen. Mhm. Aber in diesem Fall war das jetzt für mich sehr klar. Und ich hoffe, dass ich da nicht nur eine HSV-Brille auf habe. Weil natürlich, und darüber meckere ich ja auch, die Position des Balles vom Schuss zur Hand, die war halt, also die Entfernung war sehr kurz. Mhm. Ja, und wenn du so ganz kurz, dann ist das immer so schwierig. Wo willst du denn hin mit deinem Arm? Mhm. Das Thema aber nur bei diesem Nürnberg-Spieler war, dass der Arm wirklich weit ausgestreckt war. Jetzt am Körper gewesen wäre oder fast am Körper und dann geht der Ball dagegen, dann hätte ich gesagt, dann wäre höchstwahrscheinlich auch Handelfmeter gepfiffen worden und dann hätte ich selbst als HSV-Fan gesagt, ey komm, wo soll er denn hin mit seinem Arm? Genau. Aber in diesem Fall hatte der den wirklich im 90-Grad-Winkel ausgestreckt und deswegen war das für mich auch völlig in Ordnung.
Ja, also ich sag ja, regelkonform auf jeden Fall. Nur wäre diese Szene nicht gewesen, sagen wir mal, hätte er ihn mit dem Kopf berührt oder hinter sich, er hätte nicht zufällig in diese Richtung den Ball geschossen, dann hätte es eben weiterhin 2-1 gestanden und Nürnberg hätte da seine zweite Luft vielleicht noch ein paar Minuten länger gehabt. Ne? So hat uns diese Szene natürlich enorm geholfen und der Schiedsrichter hat es ja, glaube ich, auch, der wollte erst weiterspielen lassen. Dankeschön, Herr Schmidt, aber der Kölner Keller, der oft zitierte, ne?
Genau.
Der hat ihn dann zurückgerufen und er solle sich das bitte nochmal anschauen und dann war die Entscheidung ja auch eindeutig, um Gottes Willen, ne? Ja.
Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, dann kam Kittel.
Ja, ich wollte gerade sagen, und wie hättest du den Elfer geschossen? Wollte ich dich gerade
fragen. Ich hasse das. Meine Frau kam ins Zimmer und hat gesagt, Elfer für wen? Ich sage, für den HSV. Ah, super, dann ist hier im Zimmer geblieben. Mhm. Dann schießt Kittel den Elfer und dann sagt sie, ja, super. Und da guckte sie mich an und sagt, was ist denn mit dir los?
Ja.
Ich sage, ich hasse diese Arroganz. Ich hasse sie. Und wenn das noch bejubelt wird, so als cooler Chip, ja, stell dir mal vor, der Torwart wäre in die andere Richtung gesprungen. Ja, dann hätte der den höchstwahrscheinlich noch aufgefangen und hätte noch ein Autogramm raufgegeben. Hand ist sowas mal beim HSV passiert. Und dann siehst du völlig peinlich aus. Und ich finde, das gehört sich auch nicht. Es geht hier um so viel, ja, und es geht darum, dass dieser HSV aufsteigen will und dass deine Jungs nebenan schon 60 Minuten gerannt sind, ja, und dann erwarte ich, wenn du zum Elfer gehst, dass du den seriös, richtig mit Druck verwandelst. Und so ein scheiß Chip finde ich arrogant, finde ich ätzend und gehört abgestraft. Wenn ich Trainer wäre, hätte er jetzt eine Strafe zahlen müssen.
Trotzdem. sehr schön. Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu. Also natürlich ist, sage ich mal, den Elfer so zu schießen und den Torwart mehr oder minder aufs Korn zu nehmen, ist nicht die feine englische Art. Das ist okay. Aber wenn ich sehe, gerade in den Situationen, in denen, die du jetzt beschrieben hast, ne, wir liegen nur 2-1 vorn, der Gegner drückt im Moment, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir dieses Tor jetzt erzielen. Wenn der Spieler jetzt so einen Arsch in der Hose hat, sag ich mal, dass er trotzdem sich für diesen Trick entscheidet, obwohl er genau weiß, was die Konsequenzen sein könnten, wenn du ihn eben nicht reinmachst, dann finde ich, ist das auch wieder eine echte Aussage und dann finde ich, kannst du dich auch als Mitspieler an solchen Spielern letztlich hochhangeln. Das sind Spieler, die für mich einen Unterschied ausmachen. Ne? Also kann man gut finden oder nicht, ist ganz klar, aber und er muss auch rein, zwingend rein, das ist ganz klar, aber er war ja auch drin. Ne?
Was sagst du denn dazu, dass überhaupt Kittel den Elfer geschossen hat und nicht Hinterseher?
Ich finde es gut, weil wenn du zwei Elfer in einem Spiel hast, ich glaube, dass der der, also in diesem Fall Hinterseher, würde jetzt nochmal antreten, dann würde er anfangen zu überlegen und dann ist es meist zu spät. Also so nach dem Motto, jetzt okay, habe ich, beim ersten habe ich unten links, jetzt muss ich es anders machen oder soll ich nochmal? Und ich glaube, diese Überlegungen, die sind dann schon entscheidend, dass der Elfer möglicherweise verpickt wird. Also ich bin froh, wenn immer ein anderer Spieler
anläuft. Okay, das ist ein, okay, mit dem Gedanken kann ich gut leben.
Ja?
Alles klar.
Okay.
So, dann war das Spiel mehr oder weniger durch.
Ja.
Oder? Dann war es irgendwie gelaufen.
Ja, also dann fing, glaube ich, die große Verwaltung an. Da glaube ich, da fing eine Phase an, wo HSV jetzt nicht mehr großartig nach vorne gespielt hat. Also Ballbesitz war da angesagt wieder mal. Ne? Aber ansonsten. Aber
das jetzt, zum Beispiel, ne, meine Kritik in der ersten Halbzeit finde ich völlig berechtigt. Mhm. Wenn du jetzt, weil noch einmal, ich will natürlich den HSV nicht mit Liverpool vergleichen, wenn du dann in der 70. oder so 3-1 führst und die anderen jetzt auch nicht viele Chancen bisher hatten, dann kann ich es verstehen, wenn du dann sagst, okay, jetzt mit 2 Toren Vorsprung versuchen wir das Ding zu verwalten, machen hinten ein bisschen dicht, lassen die möglichst nicht mehr vor unser Tor kommen und das Spiel ist dann durch. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. In der ersten Halbzeit konnte ich es halt nicht nachvollziehen.
Ja, klar. Nee, das sehe ich auch ein. Also das dritte Tor hätte in der ersten Halbzeit fallen müssen und jetzt hier ist, da heißt es dann wirklich auch schon wieder, den Blick aufs nächste Spiel zu richten, weil in wenigen Tagen wird wieder gespielt und du kannst die Stars schon anfangen zu schonen, ne? und verwalten. Ne? Das heißt nicht, dass du das Spiel aufgeben musst und man hat schon automatisch gewonnen, aber einfach nichts mehr zulassen ist dann auch eben eine Kunst, die man dann imstande sein muss zu leisten. Ne?
Und auch,
ging ja trotzdem nochmal nach vorne, ja.
Genau, und auch wenn das Tor von Bakary Jatta, das müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz am Rande erwähnen, dass Bakary Jatta das 1-0 geschossen hat, was natürlich ganz geil ist. Ne?
Ja, Karma.
Vor der Nord, das war natürlich super. Ja. Aber auch wenn das schon ein ganz geiles Tor war, das schönste Tor fiel dann zum Schluss. Mhm. 4-1, ich glaube, es war Leibold, der die Flanke geschossen hat.
Ne, der hat seinen
Fehler dann wieder gut gemacht.
Genau, ne? Ja, genau, kann man so sagen.
Leon Jung, ey, was für ein Strahl. Das hat mich für den Jungen total gefreut.
Ja. Ich habe mich tatsächlich im ersten Moment gefragt oder ich habe gedacht, so, das ist so ein typischer Schuss, den nur ein Defensiver so schießen wird. Ich habe mich gefragt, ob Gideon Jung eigentlich keinen Vollspann besitzt, ne? Weil er macht ihn da so mit der Seite, zwar hart, aber mit der Seite. Das ist so ein typischer Verteidigerschuss, finde ich. Aber ist ja egal. Auch wenn er reingeht, hat er alles richtig gemacht. Und für ihn, den oft gescholtenen Gideon Jung, freut mich das natürlich besonders, dass er da erstens noch seinen Einsatz kriegt und zweitens dann auch noch ein Tor schießt. Ne?
Toll. Genau.
Ja, das war wirklich großartig, ne? Und Balsam auf die Seelen, ne? Und mit 4-1 ist es ja eben auch ein sehr wichtiges Ergebnis gewesen. Stuttgart hatte ja an dem Spieltag 3-0 gewonnen gegen Heidenheim. Das heißt, die haben kein Tor gut gemacht. Im Gegenteil, dadurch, dass wir mehr geschossen haben, ist es im direkten Vergleich sogar ein Vorteil für den HSV wieder, ne? Wir müssen da ja auf Stuttgart so ein bisschen gucken. Und insofern hat mich auch die Höhe des Sieges gefreut. Die war sehr, sehr wichtig.
Ja, die Höhe finde ich auch gut, vor allem, weil es auch eine Aussage hat vor der Konkurrenz.
Ja.
Aber ich gebe zu, ich war natürlich unterm Strich sehr zufrieden mit meinem HSV. Ich habe gedacht, es wird deutlich schlechter. Ich habe gedacht, wir spielen da maximal unentschieden. Mhm. Also natürlich freue ich mich, aber so richtig super drauf war ich nach diesem Spiel jetzt nicht, weil, wir haben es schon gesagt, obwohl dieser Gegner brutal schlecht war, gab es mir persönlich zu viele Momente, wo das Spiel auch in eine ganz andere Richtung hätte kippen können. Und das 4-1, finde ich, ist da deswegen auch ein Stück weit zu hoch ausgefallen. Nicht, weil wir nicht genügend Chancen hatten. Von den Chancen her war das schon berechtigt. Aber die Signalwirkung nach innen, davor habe ich so ein bisschen Angst. Ja, weil es war nicht so super. Also es war schon verdient. Aber
es war auch ein Spiel, wo die Schwächen der HSV-Truppe auch aufgezeigt wurden. Ne, ganz klar. Und das ist nach wie vor immer so dieses, die Angst vor der eigenen Courage so ungefähr. Ne? Also plötzlich igeln die sich da so ein und denken immer, ach, jetzt klappt mein Pass wieder nicht, ich traue mich nichts. Das ist ganz eigenartig, warum die da so zeitweise wirklich mutlos spielen. Ne?
Genau. Der Hamburger Sportverein nach dem 19. Spieltag dann wieder auf Platz 2. Arminia Bielefeld rockt die Liga, wobei sie gestern Abend gegen Aue so einen Mini-Dämpfer bekommen haben. 0-0 in Aue, was für uns super war, weil Aue ja auf Platz 6 auch nur 4 Punkte weniger hat als der HSV. Ja. Also das war das bestmögliche Ergebnis, sage ich mal.
Mhm.
Und ja, heute, wir nehmen das Ganze am Samstagvormittag auf. Heute Mittag spielt St. Pauli gegen Stuttgart. St. Pauli ja nicht gut gestartet in die Rückrunde. Drücken wir jetzt alle HSVer mal den Braun-Weißen die Daumen heute, dass da was geht gegen Stuttgart. Das wäre super.
Naja, klar, vom Ergebnis her wäre es natürlich toll, wenn Stuttgart verlöre, aber ob ich deswegen jetzt mal, ja, machen, also naja.
So, gut. Ich kenne ja deine Einstellung. Du weißt ja sowieso, ich habe damit gar kein
Problem. Ja, natürlich.
Ja, gar kein Problem.
So, und dann ich pflege ja auch die gesunde Rivalität, nicht die kranke. Also
ja, genau. Ist es in Ordnung, und ne? Unser HSV spielt dann erst wieder am Montag gegen Bochum, die aktuell auf Platz 14 in der Tabelle sind.
Ja, genau. Ne, Bochum 14 heißt in dem Fall auch punktgleich tatsächlich mit den beiden Vereinen, die unter Bochum stehen, Karlsruhe und Wien Wiesbaden. Und ja, Wien Wiesbaden damit 16. Relegationsplatz. Also Bochum steckt da wirklich tief unten mit drin mit den 20 Zählern, die es hat. Ne? Hat sich jetzt einen neuen Spieler zugelegt. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob Laie oder Kauf, ist er aber auch egal, er ist da. Robert Suhl ist ein Österreicher, ich glaube auch Nationalspieler zumindest gewesen, kam aus Hoffenheim und verstärkt das Mittelfeld. Ja, ich bin gespannt. Also klar, kam bei Hoffenheim nicht zum Zug, sonst wäre er nicht gewechselt. Aber
solange sie nicht Ibrahimovic geholt haben, ist für mich die Welt noch in Ordnung.
Läuft ja, wenn sie sich mit Bundesligisten verstärken, dann ist das immer so eine Sache. Ich weiß immer nicht genau, was der kann und wie stark der für die zweite Liga ist. Auf den müssen wir sicherlich achten. Ansonsten gucke ich natürlich auf den Sturm bei Bochum. Das ist ja, was soll ich sagen? Ibrahimovic, hast du gesagt, na, ganz kommt da nicht ran, aber Manuel Winsheimer ist ja da in Bochum, ne?
Ach, ein Glück. Das ist ja gut. Das ist ja gut für uns.
Ja, genau. Ne?
Genau wie Martini am Tor.
Das stimmt. Er hat leider nur 2 Tore bisher erzielt und ist auch da Ersatz. Ne? Kommt nicht am stärksten Stürmer vorbei. Das ist Sylvain Jean-Voulard, ein großgewachsener 23-jähriger Bub, der schon 10-mal getroffen hat und damit dreimal mehr als Hinterseher. Ne? Also so viel zur Statistik. Vorne drin haben die also einen. Das wird wahrscheinlich so ein Spezialauftrag für Rick van Drongelen werden, glaube ich. Ja, und ansonsten muss man, glaube ich, nicht auf Bochum gucken. Also der HSV muss seine Leistung abrufen und möglicherweise ja mal über mehr als 70 Minuten und dann sollte es doch keine Probleme geben.
So, was dein Tipp, was dein Gefühl?
Ja, es ist ein Auswärtsspiel. Hinspiel haben wir 1-0 gewonnen. Das war zwar dominant vom HSV, aber ja, Ergebnis halt doch eher glücklich. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg, aber kommt der HSV hat einen Lauf, hat die meisten Tore der Liga erzielt. 40 haben wir, glaube ich, jetzt. 2-0 wird das.
Ja, also komm, habe ich genau mir auch so notiert. Ach, 2-0 kam. HSV. Dann wissen wir beide ja schon, wie es ausgeht. Brauchen wir Montagabend gar nicht mehr gucken.
Ja, okay, alles klar, wunderbar. Gehen wir Eis essen, soll ja warm werden. Ja,
genau, sehr schön. So, wir beide wussten natürlich, dass die erste Folge im neuen Kalenderjahr länger dauert, weil wir ja nicht nur über ein Spiel sprechen, sondern auch über Wintertransfers und so weiter. Jetzt haben wir eine gute Stunde dabei, kommen jetzt, biegen aber dann doch zum Finale jetzt langsam mal ein.
Genau.
Denn wir suchen ja in dieser Saison in unserem HSV Battle Royale den HSVer der Saison.
Ja.
Und das machen wir zum ersten Mal in dieser Saison und es fällt natürlich immer schwer, weil der Grundgedanke, den will ich jetzt am Anfang des Jahres nochmal sagen, der Grundgedanke ist ja der, dass man bitte sich, also dass wir am Ende im Mai, wie es bei Battle Royale, bei PUBG, bei Fortnite und wie die ganzen Spiele heißen, ja auch ist, der Last Man Standing, der Letzte bleibt stehen. Ja. Deswegen sollte man natürlich auf der einen Seite so ein Spiel wie gegen Nürnberg schon mit reinnehmen in die Verlosung, aber eigentlich sollte man überlegen, welche Person fällt mir sehr positiv in der gesamten Saison bisher auf.
Ja. Genau. Na,
also das ist ja immer.
Es ist natürlich so, wir haben jetzt auch wieder neue Spieler, also wenn sich die noch rauskristallisieren, die haben natürlich Chancen verdient dann auch irgendwann, aber klar, wir kommen auf die Zielgerade. Ne?
Genau, ich wollte es einfach nur mal sagen, weil wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch euch beteiligt, ne? Wenn ihr sagt, so wer ist denn euer Last Man Standing, euer HSVer der Saison? Ne? Also verfolgt bitte unseren Nur der HSV Twitter-Account, der heißt Nur der HSV Pod. Und kurz vor Weihnachten haben wir das letzte Mal aufgerufen, ne? Weil ihr könnt, genau, das wollte ich sagen, ihr könnt ja mitmachen, ne? Wir stellen das ja immer zur Wahl, ne? also wer hat beim letzten Mal gewonnen, der steht zur Wahl und dann hast du einen Vorschlag, habe ich einen Vorschlag. Und zwischen diesen drei Namen kann man dann immer auf Twitter voten, wer ist in euren Augen der HSV der Saison. Habe ich das jetzt richtig erklärt?
Ja, genau. Ja, keine Zweifel. Der Erziehungsberechtigte.
Genau. Dann hier am 1. Februar 2020, lieber Sascha, dann bring uns doch nochmal auf den neuesten Stand. Wie sieht es denn aktuell bei uns aus?
Genau, wir haben nämlich in unserer Folge, in der wir jeden unserer Spieler bewertet haben, also Folge 559, ganz vergessen zu sagen, dass es ja in der Folge 558 durchaus eine Abstimmung gab. Und die hat der amtierende Last Man Standing Tim Leibold wieder gewonnen mit 40% aller Stimmen. Und Chronistenpflicht kommt jetzt, also Zweiter ist geworden Bakary Jatta mit 31,4% aller Stimmen und mit 28,6 knapp dahinter, also nur Dieter Hecking. So, das heißt, Tim Leibold ist weiterhin unser Last Man Standing und Bakary Jatta und Dieter Hecking dürfen von uns beiden jetzt diese Woche nicht nominiert werden.
Genau. Ich finde aber ganz erstaunlich an diesem Voting, dass so eng war das selten. Ne? Wir haben ja meistens mindestens einen Namen, der dann irgendwie nur eine einstellige Prozentzahl bekommt, weil man sagt, nee, der nicht. Aber 40%, 31% und 28%, das ist stimmt. Schon relativ eng beieinander.
Absolut, absolut. Doch, muss man sagen. Ist ja auch schön so. Also warum denn nicht? Es soll ja auch spannend bleiben. Ne? Es ist ja nichts langweiliger, als wenn Bayern zum siebten Mal deutscher Meister wird oder Leibold mit jede Woche mit 80% aller Stimmen hier wiedergewählt wird. Ne?
So. Also ich bin mal gespannt, weil auch wegen dem Tim habe ich das nochmal erklärt, dass es ja nicht nur um die Leistung in 90 Minuten geht, sondern möglichst über die gesamte Saisonleistung. Mhm. Er ist also wieder in der Verlosung. Er kann wieder gevotet werden. Genau. Und jetzt kommen deine und meine Vorschläge. Darf ich dies mal anfangen?
Du darfst gerne anfangen.
Ich schlage ein Duo vor.
Ach du Lotte, ja.
Ja, das geht doch, ne? Das geht doch
eigentlich. Natürlich. Duo, ja. Duo ich hatte doch mal alle HSV-Fans, es waren ja viel mehr Leute. Ja.
Stimmt. Also, mein Last-Man-Standing-Vorschlag für diese Folge, weil ich finde, dass die beiden schon den neuen HSV insgesamt sehr positiv prägen, ist Bold und Mutzel.
Ja,
denn toll. Ja, du hast noch einen Augenblick Zeit, was zu überlegen, wenn du das auch gedacht hast.
Okay, erzähl.
Das war jetzt kleiner Insider. Das war nicht abgelehnt. Wir sprechen uns nie ab, wen wir haben. Ja. So, aber ich finde wirklich, ich habe das ja vorhin schon gesagt, natürlich mit Amechi ist so ein Beispiel, wo du sagst, okay, da haben wir uns alle vielleicht mehr versprochen. Aber diese tolle Mischung aus so hungrigen Zweitligaspielern, teilweise aus jungen Talenten, aber auch mit dem Louis Schaub jetzt wieder, aber auch mit erfahrenen Spielern schon. Ich finde, dieser HSV hat ein ganz anderes Gesicht noch als vor der Bold-Zeit. Und ich finde, dass Jonas Bold und Mutzel jetzt auch mit Onana, keine Ahnung, vielleicht wird das auch nur ein Regionalligaspieler, aber sie zeigen schon mal, dass sie nicht nur gucken, welcher Erstligist gibt irgendeinen Stammspieler ab, sondern sie gucken auch in die U19 und so weiter und gucken sich da die Talente aus. Und das kann für den HSV sowas von wichtig sein in den nächsten Jahren. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass das, was ich wirklich aus Überzeugung gesagt habe, dass das auch hoffentlich der Realität entspricht, nämlich dass ein Bold und ein Hoffmann sich natürlich mal reiben und mal Meinungsverschiedenheiten haben, aber insgesamt gut zusammenarbeiten, weil dann können wir wirklich aus diesen 10, 15 Jahren, in denen wir wirklich von einem Maulwurf und Rucksackskandal zum nächsten gehoppelt sind, das können wir wirklich endlich mal abhaken und haben da jetzt Personen, die ihr Fach verstehen, die einen super Job machen und die den HSV halt wirklich prägen. Und deswegen nominiere ich das Duo Bold und Mutzel.
Ja, das ist, da sieht man, wie wenig wir uns absprechen. Ich hatte dir ja vor der Aufnahme noch gesagt, ich habe zwei, aber auf den einen freue ich mich sehr, ne, wenn ich den dann präsentieren darf. Ja, meine Wahl wäre tatsächlich auch auf Jonas Bold gefallen diesmal, weil mir tatsächlich in der Winterpause hat man ja genug Zeit zu überlegen, auch so ein bisschen aufgefallen ist, wie gut ich die Transfers finde. Ne? Gerade im Sommer war er jetzt noch nicht an allen beteiligt, das ist mir schon klar. Aber jetzt auch im Winter hat er da wirklich echt gute Leute und zwar auch mit Auge geholt. Ne? Also nicht einfach, er ist auf dem Markt, den müssen wir haben, sondern wir brauchen diesen Menschen. Ne? Siehe jetzt Jordan Bayer zum Beispiel. Ich habe mich so gefreut bei Jordan Bayer zum Beispiel, endlich mal wieder einen rechten Verteidiger auf der Rechtsverteidigerposition zu sehen. Das kannte ich ja seit vielen, vielen Spielen gar nicht mehr. Und es tut mir leid für Naray, aber es war für mich so eine Wohltat, da endlich wieder einen nominellen Rechtsverteidiger auf dieser Position zu sehen, weil der abgeklärt gespielt hat, als wäre er schon immer Teil dieser Mannschaft gewesen. So, und das finde ich eben ist auch ein Verdienst von Bolt, der da ja eben auch letztlich mitentscheiden muss, wen holen wir da. Ja, über Schaub haben wir schon genug gesprochen. Ja, ich bin begeistert von Bolt und deswegen fällt es mir natürlich sehr, sehr schwer, dir da jetzt irgendwie Paroli zu geben. Das ist natürlich echt ätzend gelaufen für mich.
Ungeschriebenes Gesetz, ja. Es heißt ja HSV Battle Royale und Battle heißt ja nicht, dass wir uns in Watte packen, sondern nein, dass wir eigentlich sagen müssten, oh Mann, Sascha, was ist das für eine schlechte
Nominierung? Was könnte ich jetzt noch in diesen 10 Sekunden vielleicht noch oder so negativ über Bolt sagen? Ne?
Dass er nicht souverän am Mikrofon ist, das würde ich jetzt sagen.
Finde ich
wirklich.
Nee, aber das wiederum fand ich ja gut, so wie er sich findet. Aber gut, das ist scheißegal. Nein, also es tut mir wirklich leid, Hubs. Das ist eine gute Wahl, das muss man schon sagen. ich hätte ihn ohne Mutzel nominiert, insofern kann ich jetzt ein bisschen auf Mutzel reinprügeln, ne? Nein. Wen nominiere ich denn jetzt? Ne? Das ist jetzt meine große Frage, vielleicht ein bisschen überraschend für dich. Ich nominiere Helm-Peter. Nein, Quatsch.
Oh,
nein.
Oh Gott.
Nein, natürlich nicht Helm-Peter und auch nicht Dirk Bremser, den ich für einen großartigen Schauspieler halte in den Videos, wo unsere Neuankömmlinge präsentiert werden. Also 1A, wenn der keinen Oscar kriegt, den nächsten, weiß ich auch nicht. Nein, dann muss ich meinen Ersatzmann tatsächlich hier rauspacken. Und das ist für mich und das ist sowohl aufs Spiel jetzt gegen Nürnberg bezogen, als auch tatsächlich schon ein Vorgriff auf die komplette Saison, Sonny Kittel. Gegen Nürnberg für mich mit Abstand bester Spieler des HSV.
Nicht Duziak. Alle sagen Duziak.
Ja, aber Duziak hat mir sehr gut gefallen und dem hat die Pause sehr, sehr gut getan, finde ich. Aber ich finde, Kittel hat noch ein bisschen mehr geglänzt. Es kann natürlich auch positionsbezogen sein. Duziak hat ja doch so ein bisschen mehr den defensiveren Part, aber ich finde, was Kittel da auf links außen gezeigt hat. Also so oft, wie der da wirklich gefühlt 20 Zentimeter an der Linie war, den Ball rechts angenommen hat und geguckt hat und dann ein, zwei Haken geschlagen hat und dann war er frei durch und hat sich wieder was Brandgefährliches einfallen lassen. Der Mann ist cool, abgezockt. Ich habe vorhin schon gesagt, das macht für mich den Unterschied aus. Wir wollen den Elfer mal jetzt gar nicht bewerten, aber der kann so viel am Ball und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der jetzt auch noch regelmäßig mit Luis Schaub spielen darf, dann kommt da wahrscheinlich noch mehr. Kann ich mir gut vorstellen, wenn er dann verletzungsfrei bleibt. Insofern, das, was er bis jetzt gezeigt hat, er hat ja übrigens auch sein 10. Saisontor geschossen, also ist er wirklich ein Goalgetter auch. Und das, was er möglich noch zeigen wird, Sonny Kittel ist mein Mann.
Okay, die 560. Podcast-Folge wird ein bisschen schräg, weil jetzt lobe ich auch nochmal deine Wahl. Ja, weil du hast Hanse Art, wie du bist, unterschlagen, dass er schon 10 Tore geschossen hat.
Ja, jetzt und, eben gerade nochmal. Ja, ja, ja.
Ne, und wenn wir gerade sagen, es geht ja nicht nur um dieses eine Spiel oder um diesen einen Elfmeter, sondern es geht um die letzten 19 Spiele, da muss man sagen, wann hatten wir mal einen Spieler, der 10 Tore geschossen hat? Ja, ja. Also unglaublich. Also der liefert. Und der ist übrigens auch ein gutes Beispiel wieder dafür, dass auch Spieler mit einer längeren und größeren Verletzungshistorie auch tatsächlich wieder fit werden können. Ne? Also du hast es bei Papadopoulos, der nie richtig fit wird, bei Kittel das andere Beispiel, der wirklich sehr konstant durchspielt. Bis jetzt, toi, 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 hauen wir mal auf Holz. Ja. Ne? Und ja, weil wir über Poyampolo davon auch gesprochen haben, der auch so eine lange, lange Leidenszeit hatte. Mhm. Vielleicht wird es bei ihm wie bei Papadopoulos, vielleicht aber auch wie bei Kittel. Ja. Und deswegen, Kittel liefert. Und ich finde, es ist jetzt für unsere Hörer wirklich eine schwere Wahl. Ne? Tim Leibold, der eine geile Saison spielt. Mhm. Sonny Kittel, der wirklich liefert. Und Bolt Mutzel, die das Gerüst bauen. Also ich finde, ihr habt jetzt eine schwere Wahl vor.
Das stimmt. Und wenn du das so runterliest nochmal, dann finde ich auch, was für einen geilen Kader haben wir oder was für geile Typen haben wir jetzt eigentlich gerade beim HSV. Ne? Das ist im Moment wirklich eine sehr, sehr schöne, aufregende Zeit, die hoffentlich mit einem großen Erfolg am Ende gekrönt wird. Aber ja, dass du solche Leute hier beim HSV hast, ne? Also du musst ja nur mal 2, 3, 4 Jahre zurückgucken, was da noch so rumlief. Genau. Da hast du dich ja teilweise geschämt. Aber im Moment haben wir da wirklich viele gute Namen auf dem Feld, neben dem Platz, die ich echt gut finde. Freue ich mich sehr drüber.
Ja. Stimmt, hast du recht.
Ja. Muss man
schon sagen. Hast du recht.
Ja, ne? Und ich wollte noch eine Statistik, die für mich so ein bisschen läuft, vielleicht noch, warte mal, ich wollte mal gucken jetzt, was die Spielminuten angeht. Der oft verletzungsgescholtene Sonny Kittel, also es gibt im ganzen Kader nur 5 Spieler, die mehr Spielminuten haben, ne? Also das sind ein Torwart, Leibold, Fein, Van Drongelen hinter sich. Und dann kommt schon Kittel mit fast 1600 Spielminuten und da können sich alle anderen aber warm anziehen. Also der Mann ist gar nicht so verletzungsanfällig, bei uns zumindest bis jetzt, wie immer gedacht wird. Ne?
Genau.
Guter Mann.
Ach, jetzt hast du schon wieder ein neues Thema aufgemacht, aber ich glaube, uns läuft jetzt die Zeit weg.
Ja, das ist was für nächstes Mal dann vielleicht.
Genau, aber nur, ja? Aber okay, dann pass auf, darüber diskutieren wir das nächste Mal ein bisschen intensiver, aber dann stelle ich dennoch die Frage, wie heißt unsere Innenverteidigung gegen Bochum? Was ist dein Tipp?
Die bleibt so. Also ich habe eben schon gesagt, hier der Jan Vullar, der ist, glaube ich, bei Van Drongelen sehr gut aufgehoben und Letschert war unauffällig, hat auch keine großen Fehler gemacht aus meiner Sicht. Die bleibt so. Ja, bist du anderer Meinung?
Nee. Ich sehe sogar Van Drongelen und Letschert beide in dem Nürnberg-Spiel sogar positiver als du.
Ja.
Ich finde, der Van Drongelen, der muss vom HSV echt das Signal bekommen, ey, wir setzen auf dich. Ich verstehe gar nicht, warum der in Frage gestellt worden ist, auch wenn der überspielt wirkte dann zum Schluss. Das stimmt, okay. Aber generell muss man sagen, bist du unser Mann. Das zeigt ja auch die stellvertretende Kapitätsbinde.
Ja.
Und der Letschert, muss ich sagen, hat sich jetzt gut reingespielt, hat ein paar Mal richtig gut gestanden gestern. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Und so eine holländische Innenverteidigung, also auch sprachlich vielleicht, wenn die sich mal auf dem kurzen Weg mal schnell absprechen.
Genau.
Also für mich macht das Sinn. Ich hoffe, die bleiben so.
Absolut. Ja. Und die Alternativen wären ja auch tatsächlich Jung und Everton. Das wirkt für mich so auf gar nicht eingespielt, auch nicht jetzt im Wechsel mit einem der Niederländer, also nee, das passt mir schon sehr gut. So darf es weitergehen.
Ne? Sascha, vielen Dank für deine lange Zeit und vielen Dank euch natürlich, dass ihr so lange auch dabei wart. Versprochen, die nächsten Folgen werden wieder kürzer.
Ja, aber es gab ja viel zu beschnacken. Ne?
Das ist auch es gab viel zu beschnacken und es war auch viel Positives. Das ist auch mal gut.
Ja. Gott sei Dank. Ne?
Da muss man schon die Michael Borns irgendwie aus den Fingern saugen, damit wir überhaupt oder eine Türklingel, damit wir überhaupt mal was zu meckern haben.
Genau. Ne? Ja, also wann ist jetzt Montagabend? Spielt der HSV ja schon wieder. Das heißt, zeitnah irgendwann danach werden wir uns natürlich wieder treffen.
Also ich weiß, dass der Dienstag auch bis spät abends bei mir voll ausgebucht ist. Der wird anstrengend, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich sicher Zeit. Da finden wir sicher ein Fenster. Und dann, was ich ja auch sehr gut finde, weil jetzt wir spielten ja am 19. Spieltag, spielen jetzt schon wieder als letztes am 20. Aber wenn man danach sich die Pläne anguckt, spielen wir sehr, sehr oft Samstag 13 Uhr, was ich sehr, sehr gut finde.
Finde ich auch gut, ja. Endlich mal wieder. Ne? Ja.
Genau.
Ja, und also nächste Saison dann wieder Samstag 15:30
Entweder gleich nach dem Spiel am Montagabend oder wir machen das Mittwoch oder Donnerstagabend.
Ja, genau. Das sehen wir ganz locker. Wir werden schon zueinander finden.
Das denke ich auch. Und in diesem Sinne euch ein schönes Wochenende, einen guten 20. Spieltag und nur der HSV.